Du willst wissen, wie du bestens vorbereitet auf die 5 meistgenannten Einwände deines Arbeitgebers reagierst, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlungen geht? Dann bleibe jetzt dran.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Okay, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Gehaltsbooster Burak Kallmann. Mein Name ist Patrick Greiner und ich freue mich, dass du heute wieder hier in meiner Podcast-Show Deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success, mit am Start bist. Und wenn du den ersten Teil meines Interviews gehört hast, dann kann ich dir jetzt schon mal voraussagen, der zweite Teil hat es wirklich in sich, denn jetzt gehen wir beide mal richtig ins Detail und besprechen unter anderem, warum Arbeitgeber meistens eher zurückhaltend auf das Thema Gehaltssteigerungen reagieren und vor allem natürlich viel wichtiger, wie kannst du dich bestens vorbereiten und wie reagierst du eben auf die meistgenannten Einwände bzw. Ablehnungen, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlung geht. In diesem Sinne, sei gespannt, wir starten direkt jetzt.
Good morning, this is your wake-up call.
Einerseits möchte man eine Gehaltsverhandlung haben, andererseits hat man Angst, dass man zu viel nimmt, dass man zu forsch ist oder dass vielleicht die Forderung, die ich an den Arbeitgeber stelle, dass der irgendwie mir klar macht, sag mal, hast du einen an der Waffel, geht gar nicht. Also das Thema, ich weiß nicht, wie das aus deiner Erfahrung heraus ist, aber das Thema generell ist ja auch für viele Arbeitnehmer extrem angespannt, weil viele sich ja auch einfach gar nicht trauen, mal zu sagen, hier, jetzt muss aber mal eine Steigerung vorhanden sein. Wie ist deine Erfahrung daraus, aus deinen bisherigen Projekten, wenn du gerade Arbeitnehmer begleitest? Und was sind so deine konkreten Tipps, um vielleicht auch diese Ängste bzw. Zweifel zu überwinden?
Ja, sehr, sehr spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ist auch das, was ich feststelle. Viele Menschen glauben, dass sie Verhandlungstechniken brauchen, aber haben genau dieses Problem, dass sie eigentlich daran hindert, überhaupt Techniken einsetzen zu können. Mhm. So, und womit ist das begründet? Zum ersten mit Glaubenssätze, die uns auch von der Erziehung und von unserem Umfeld eingepflanzt werden. Über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter. Ja. Und ob wir möchten oder nicht, diese Programme, die tun uns ja unterbewusst bremsen, blockieren und so weiter. Dann gibt's Zweifel und Ängste, wie du sagst, hey, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Was ist, wenn ich zu viel verlange? Ja. Wie kommt man jetzt dagegen an? Ja, bei Glaubenssätzen muss man erstmal natürlich hinterfragen. Also ich arbeite ja gerade auch an dem Buchprojekt und da war es mir ganz wichtig, dass ich das Thema auch explizit behandle und da tue ich diverse Glaubenssätze aufführen und erklären, warum die nicht so sind und tue stattdessen andere formulieren, die mir zum Weg zu meinem Ziel verhelfen. Lass uns mal eins nehmen, ja, einen Glaubenssatz, der immer wieder betont wird. Nehmen wir mal, hast du vielleicht auch schon gehört, lieber einen guten Job statt guten Job und nicht so viel Geld wie viel Geld und Scheißjob.
Ja.
So. Das ist jetzt dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Und die Frage ist, die man sich stellen muss, muss ein Job, bei dem ich viel verdiene, auch automatisch ein Job sein, bei dem ich unglücklich bin, bei dem ich krank werde vor Stress, muss das so sein? Also bei mir selber, ich habe ein gutes Gehalt und habe einen Job, bei dem ich mich voll entfalten kann und ich bin weder krank, noch bin ich unglücklich in dem Job und die Message daraus ist, das eine schließt das andere nicht aus. So, angenommen, ich habe jetzt einen Job, bei dem ich gute Arbeit mache, ja, gut im Sinne von mich selber glücklich macht die Arbeit, bin aber schlecht bezahlt. Jetzt kann ich mir das einreden, dass ich ja immerhin einen guten Job habe, aber ich kann auch sagen, okay, jetzt habe ich doch einen Job, bei dem ich gut bin, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Jetzt kann ich mir doch Gedanken machen, wie kann ich jetzt mich in diesem Job weiterentwickeln? Ohne, muss ja nicht immer komplett mich neu ausrichten oder so, sondern überlegen, wie kann ich hier Mehrwerte schaffen? Ich bin doch gut, sonst wird's mir ja keinen Spaß machen. Und dass man sich quasi überlegt, hey, das eine schließt das andere nicht aus, jetzt suche ich aktiv nach Wege. Und beispielsweise habe ich jetzt eine Idee, wie ich Mehrwerte erzeugen kann. Okay, super, jetzt habe ich auch noch Mehrwerte geschaffen. Und jetzt kann ich doch in dem Job, in dem ich gut bin, der mir Spaß macht, hinhergehen und mir ins Herz fassen und das Gespräch suchen und thematisieren. Ja. Und jetzt kommt die Angst ins Spiel, die du beschrieben hast. Oh, was ist, wenn mein Chef mich... Nehmen wir genau diese Ängste, habe ich auch alle einzeln im Buch beschrieben. Und eine sehr große Angst ist, was ist, wenn mein Chef mich als, was weiß ich, geldgieriger betitelt?
Ja.
Jetzt versuchen wir mal einen Perspektivwechsel. Der Chef hat die Möglichkeit, sich zu überlegen, weil in der Regel überlegt sich der Chef, okay, der Typ, der Burak, gehen wir zurück zum Werkzeugmacher. Der Burak, ja, der schafft halt vor sich hin. Ja, fällt jetzt, ja, ist ein durchschnittlicher Mitarbeiter. Deshalb verdient er ja auch durchschnittlich, passt. Jetzt kann natürlich ein Burak kommen, der sich sichtbar macht, der gut ist und der Chef kann sich ja dann denken, wenn er das wahrgenommen hat, hey, der Burak, der, wieso verkauft er sich eigentlich so schlecht? Der kann doch viel mehr. Aber gut, solange der nicht mehr will, lass ich das mal so. Irgendwann wird er schon kommen. Und dann gibt's einen Burak, der kommt und sagt, hey Chef, schau, guck mal her, ich hab das gemacht, du hast das und das davon. Und ich find's jetzt fair, wenn ich an dem Thema für diese Aktivitäten, die ich proaktiv durchgeführt habe, auch entsprechend honoriert werde. Wie siehst du das? Und jetzt kann der sagen, ja, okay, der hat recht, Ah, das ist auch noch jemand, der sein Recht einfordert. Klasse Typ, vielleicht ist der auch für höhere Aufgaben. Sprich, wir malen uns ein Bild aus, das eine Variante ist, aber eigentlich in der Regel nicht die richtige, weil ich habe im Austausch mit anderen Führungskräften festgestellt, dass viele Führungskräfte, und das war für mich ein Brain Changer, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Vorgesetzten, einer seiner Mitarbeiter hat lange für mein Projekt gearbeitet und der hatte jetzt ein Mitarbeitergespräch und wollte von mir ein Feedback. Ich habe ihn dann beschrieben und der hat dann gemeint, ja, ich habe jetzt nicht viel mit dem zu tun, aber in den Gesprächen habe ich ihn auch so wahrgenommen, dass er sehr unstrukturiert ist. Dann sage ich, wieso? Ja, der kommt in die Gehaltsverhandlungen, hat eigentlich keine Ahnung, was er will, hockt da drin, zittert vor sich hin. Da bin ich nicht davon ausgegangen, dass er plötzlich auf der Arbeit richtig Gas gibt. Sprich, und das ist jetzt für mich jemand, der sich schlecht verkauft im Gespräch, der bescheiden ist und so weiter, der kommt eher in die Gefahr, dass der Chef daraus falsche Rückschlüsse zieht und auch deine Arbeit so bewertet.
Ja, sehr guter Punkt. Leuchtet mir ein. Okay, lass uns mal konkret in diese klassischen Einwände deines Vorgesetzten eingehen. Du hast vorhin mal so ein paar angesprochen. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal so drei Klassiker. Der erste Einwand ist vielleicht, ja, momentan ist das Budget für eine Gehaltserhöhung nicht da. Zweiter Einwand wäre, habe ich auf dem Schirm, komme in einem halben Jahr nochmal. Ja? Und der dritte Einwand wäre vielleicht, ich sehe die Gehaltssteigerung, so wie Sie sie sehen, in keinster Weise. Ihre Leistung ist bei weitem nicht so, wie Sie sich selbst gerade darstellen. Hast du auf diese drei Klassiker vielleicht konkrete Tipps, wie geht man auf sowas ein?
Ja, nehmen wir den ersten, fangen wir da an. Budget, genau. So, ich bin ja jetzt in einem Unternehmen und da kann ich ja, wenn ich meine Augen aufmache und ein bisschen über den Tellerrand hinausschaue, eigentlich erkennen, wie viel Budget da ist. Da schaue ich mir kann mir die Geschäftszahlen angucken. Wenn das für die Menschen zu viel ist, muss ich gar nicht so tief gehen. Ich gucke einfach, werden gerade vermehrt Mitarbeiter eingestellt, sind neue Aufträge reingekommen, neue Großkunden gewonnen. Auftragsvolumen ist so groß, dass die Leute alle Überstunden machen. Da kriege ich ja irgendwo ein Gespür dafür, ob Budget da sein könnte. Ja. Und jetzt angenommen, das habe ich so festgestellt, ich bezweifle, dass das Budget da ist, kein Budget vorliegt und mein Chef sagt mir das jetzt, kann ich hergehen und sagen, wichtig ist am Anfang, immer bei der Einwandbehandlung, nie direkt verzählt kein Scheiß auf gut Schwäbisch, sondern eher erstmal bestätigen und loben. Das kann dann konkret so ausgehen, ja, lieber Chef, du hast natürlich recht, wir kommen aus einer schwierigen Zeit, wir haben in der letzten Zeit wirklich schwer zu kämpfen gehabt. Nichtsdestotrotz freut es mich, das jetzt zu sehen, dass das aber jetzt wieder nach oben geht. Ich sehe ja, dass wir den Großkunden gewonnen haben, dass hier das Auftragsvolumen so groß ist, dass wir alle jetzt vermehrt Überstunden machen. Mhm. Aus dem Hintergrund bin ich froh, dass das so ist und ich bin der Meinung, dass ich da auch an dem Erfolg beteiligt bin. Mhm. Deshalb halte ich es angemessen, dass ich dafür auch honoriert werde. Mhm. Wie sehen Sie das? Okay. Zum Beispiel. Ja. Ja. Dann nochmal Nummer zwei war.
Kommen Sie im halben Jahr nochmal?
Kommen Sie im halben Jahr nochmal. Genau. Ja, dass Sie da nochmal ein halbes Jahr. Das, also gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ich kann jetzt sagen: Ja, Patrick, finde ich gut, dass du das in zwei Schritte machen willst, mhm. ja, dass du in einem halben Jahr nochmal über mein Gehalt sprechen möchtest. Das können wir im Anschluss machen. Aber heute möchte ich mit dir über die Leistungen sprechen, die bereits in der Waagschale liegen. Die habe ich ja schon mühsam erarbeitet und du hast sie ja auch gerade bestätigt. Deshalb können wir gerne darüber sprechen, wie wir das in auf zwei Blöcke teilen. Aber mir ist wichtig, dass ich auch heute schon eine Honorierung für das bekomme, was ich bereits vorweisen kann. Mhm. Dann können wir im Anschluss gerne noch darüber sprechen, was ich in den nächsten 6 Monaten machen muss, damit ich da auch wieder nach vorne komme.
Okay, sehr cool.
Und das dritte war, ja, das ist dann im Prinzip so ein Worst-Case-Fall, sagen wir mal. Ja. Der Chef blockt mit allem, ich kann die besten Tricks, und er sagt, nee, sehe ich nicht. Mhm. Auch in diesem Fall kann ich es immer noch schaffen, auch wenn es an dem Tag nicht klappt. Also es kommt jetzt immer auf die Situation an. Ich für mich muss entscheiden, das mache ich aber auch wieder in der Vorbereitung, was mache ich eigentlich, wenn ich nichts bekomme? Mit allen, bin ich bereit, in dem Unternehmen weiterzuarbeiten? Mhm. Wenn ja, dann sage ich, okay, Patrick, habe ich verstanden. Mir ist es scheinbar nicht gelungen, dich zu überzeugen von dem, was ich mache. Das ist mir aber wichtig, dass ich das tun kann. Deshalb wäre jetzt meine Bitte, damit wir beide hier mit einem guten Gefühl rausgehen und unsere Arbeit annehmen können, lass uns bitte definieren, was muss ich in den nächsten 3 Monaten tun, damit ich von dir ein spürbar höheres Gehalt bekomme und wie können wir das heute festhalten?
Okay, sehr cool.
Das ist jetzt, sage ich mal, eine Variante. Wenn ja. Und ansonsten, wenn ich jetzt sage, hey, wenn ich nicht mehr Geld bekomme, dann sehe ich es eigentlich gar nicht mehr ein, hier zu bleiben. Kann ja auch eine Möglichkeit sein. Da machen jetzt viele den Fehler, dass sie dann mit einer Kündigung drohen, ohne dass sie was konkret in der Hand haben, empfehle ich auf keinen Fall, weil man muss immer überlegen, der Gegenüber darf sein Gesicht nicht verlieren in dieser Verhandlung.
Okay.
So, wie kann ich das stattdessen machen? Da sage ich einfach, da tue ich jetzt meine Emotionen ausdrücken in Ich-Botschaften, weil da kann ich niemand angreifen, ich erkläre nur, wie ich mich gerade fühle. Und da sage ich zum Beispiel, okay, Patrick, ich habe deinen Standpunkt verstanden, nichtsdestotrotz will ich, dass du weißt, dass ich im Moment nicht zufrieden bin mit dem, wie das jetzt gerade hier ausgeht. Und wenn wir hier heute so auseinandergehen, dann muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Was das für mich bedeutet, möchte ich Ihnen hier jetzt nicht sagen, weil ich bin jetzt gerade voller Emotionen, will ich eigentlich in dem Moment nichts Falsches sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass ich unzufrieden bin und mir Gedanken machen muss.
Okay.
Weil so hat jetzt der Chef die Chance, sich noch zu überlegen, ja, okay, will ich das? Aber wenn ich direkt sage, hey, du gibst mir jetzt mehr Geld oder ich kündige, selbst wenn er dir mehr Geld geben möchte, kann er das nicht mehr machen, würde sein Gesicht verlieren.
Ja.
Und aber so kann er jetzt im Nachgang noch kommen und sagen, ja, Burak, hab's mir nochmal überlegt, ich will nicht, dass du unzufrieden bist, ich kann dir nicht das geben, was du willst, aber das hier kann ich dir
bieten. Ja.
So cool. Würde ich das jetzt, diese 3 Varianten.
Ja. Was ich aus diesen Feedbacks von dir klar heraushöre, ist, dass du wahrscheinlich eben auch deinen Coaching-Teilnehmers, Themen, klar suggerierst, ihr müsst aus dieser Bittstellung raus, aus dieser, oh bitte, 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 gib mir doch eine Gehaltserhöhung, sondern das komplett umdrehen und sagen, hey, ich weiß genau, was ich wert bin, ich kenne meine Leistungen, die ich on top für das Unternehmen geleistet habe und dementsprechend auch selbstbewusst in so ein Gespräch reinzugehen, wissentlich vielleicht auch zu sagen, okay, dann komme ich vielleicht hier nicht mehr weiter, gegebenenfalls muss ich mir eine Alternative suchen. Und daran, glaube ich, hapert es bei den meisten, weil einfach diese Deckungshaltung vorprogrammiert ist, um vielleicht auch nicht zu forsch zu sein oder zu viel zu verlangen, weil sonst könnte der Chef ja irgendwie schlecht auf mich zu sprechen sein.
Richtig, ja.
Jetzt gibt es ein Video von dir mit Dirk Kräuter auf YouTube und da geht es unter anderem um ein suggeriertes Verhandlungsgespräch. Mhm. Und was mich mal interessieren würde generell, Dirk ist ja auf extremen Erfolgskurs mittlerweile, hat über 50 Mitarbeiter, ist also selbst in einer Situation, bei dem er sehr wahrscheinlich Verhandlungsgespräche um das Thema Gehalt führt. Aber abgesehen davon hast du mir ja im Vorgespräch gesagt, dass auch viele Unternehmensinhaber Podcast-Zuhörer sind, die letztendlich mit ihren Angestellten solche Gespräche führen. Auf den ersten Blick könnte ich mir sagen, die finden das nicht so toll, wenn du dem angestellten Markt Tipps und Tricks verrätst, wie sie ein höheres Gehalt fordern können. Aber du hast mir das Feedback gegeben, dass das seltsamerweise umgekehrt ist. Also, dass die das teilweise sogar richtig cool finden.
Ja, das ist so, weil sie auch... Also, ich mache das moralisch aus Arbeitnehmerseite eigentlich korrekt, weil ich den Menschen ganz klar erkläre, hey, es ist mit den Verhandlungstechniken nicht getan. So, ihr müsst eine gute Performance abliefern, ihr müsst Gas geben, ja, ihr müsst mehr tun, gegebenenfalls wie andere. Und wenn ihr das dann macht, dann ist das euer Recht, entsprechende Bezahlung zu verlangen. Und jetzt versuchen wir das mal aus Arbeitnehmerseite zu sehen und dann denkt sie, ja, da gibt's jemand, klar, der will da mit Verhandlungen und Gehalt, passt mir eigentlich nicht. Aber wenn sie dann feststellen, okay, aber der versucht ja die Leute auch dahin zu bringen, dass sie auch mehr schaffen, dass sie zu guten Mitarbeitern werden, ja. Mhm. Im Prinzip werde ich auch immer wieder gefragt, hey, dein Chef muss dich ja hassen. Mhm. Mein Chef hasst mich nicht, weil er liebt mich eher, weil er sagt, hey, das ist ein Typ, der weiß, worauf es ankommt.
Ja.
Und er denkt sich außerdem, und es ist auch wieder ein Thema, jemand, der so auftritt in einem Gehaltsgespräch, sich so verkaufen kann, so organisiert da reingeht, wie geht er dann im Umgang mit Kunden um? Mhm. Wie arbeitet ein solcher Mensch? Mhm. So, die ziehen da ganz andere Schlüsse draus, ja, diese ganzen vorgesetzten Unternehmer und die haben halt ein anderes Mindset. Das können viele Angestellte sind halt nicht so weit, dass sie diesen Perspektivwechsel machen können. Mhm. Und es gibt, und das hat mich auch überrascht, aber das habe ich, wie gesagt, festgestellt, es gibt da draußen sehr viele Vorgesetzte und Unternehmer, die bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn sie der festen Überzeugung sind, dass sie von einem solchen Angestellten auch mehr rausnehmen können.
Mhm. Verstehe. Wenn wir über das Thema Gehaltserhöhung sprechen, gibst du deinen Teilnehmern ausschließlich entweder eine gewisse Prozentzahl mit, konkrete Summen, oder versuchst du vielleicht auch gewisse Dinge zu implementieren, wie beispielsweise ein Fixgehalt plus zukünftige Provisionen oder ein Fixgehalt plus zukünftigen Dienstwagen, also irgendwelche Bonusgeschichten. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, was da am meisten Sinn macht?
Ja, das ist schwierig zu konkretisieren. Wie du gesagt hast, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ich kann mit Prozenten arbeiten, mit Zahlen. Also grundsätzlich sage ich es mal so, wenn ich einen Jobwechsel mache, vor mir steht und dort eine Verhandlung führe, dann versuche ich eigentlich immer den Leuten so zu erklären, geht mit einem Jahresgehalt, mit einer Vorstellung von einem Jahresgehalt ins Rennen, weil das überrascht mich, dass Menschen sagen, wenn ich sie dann frage, ja, was möchtest du für, ja, 3000 netto. Ja, 3000 netto, das kann der Chef damit nichts anfangen, der kann dir das so hindrehen, dass du am Ende dann mit einem Nachteil rausgehst, weil er weiß nicht, welche Steuerklasse du hast und so weiter. Ich muss mir Gedanken machen, wenn ich einen Firmenwagen will, dann sage ich beispielsweise, ja, ich will 80.000 plus Firmenwagen. So, und der Hintergedanke ist, dass ich da, kann der Chef dann überlegen, auch wie es für ihn am besten passt, auf diese 80.000 zu kommen. Beispielsweise, der gibt dir dann ein, wie du sagst, ein bestimmtes Fixum mit einer kleinen Variable, dann gibt es noch einen Tankgutschein dazu und dann gibt es noch das Auto oder was weiß ich was. Und dann kann ich für mich entscheiden, okay, passt das Gesamtpaket. Ich muss mir Gedanken über das Gesamtpaket machen. Und bei Gehaltsverhandlungen im bestehenden Job, da empfiehlt es sich, die Zahl so niedrig zu halten, wie es geht, weil das dann nicht so im Unterbewusst nicht so massiv wahrgenommen wird. Und das funktioniert mit Prozenten sehr gut, weil 20% kann 700 Euro sein. 700 Euro hört sich anders an wie 20%.
Ja, verstehe.
Und wenn ich dann, kann ich nochmal so einen Verhandlungstrick benutzen, ja, ankern zum Beispiel, wenn ich dann noch sage davor, ja, ich habe das, das und das gemacht und was das und das davon, ich weiß, dass ich damit da keine 50% dafür verlangen kann, aber 20% halte ich für angemessen. Wie sehen Sie das?
Okay.
Das klingt gleich ganz anders, ja, und bewirkt auch andere Sachen im Kopf, ja. So würde ich das empfehle ich. Aber wie gesagt, es ist auch teilweise auf den speziellen, im speziellen Fall zu betrachten.
Okay. Kommen wir in dem Bereich mal zu der Frage, ich habe das in meinem Podcast letztens schon mal erwähnt, dass ich einen Artikel gelesen habe, da stand drin, dass 97% aller deutschen Bundesbürger weniger als 5.000 Euro brutto pro Monat oder 60.000 Euro brutto pro Jahr verdienen. Was glaubst du, woran liegt das?
Das liegt an ihrem Denken, meiner Meinung nach. Dass sie zu klein denken.
Okay.
Hatte ich auch. Also das, dass ich heute das verdiene, was ich heute bekomme, ja, also ich bin sehr dankbar dafür. Ich arbeite ja auch hart dafür, mache auch viel, aber das hätte ich vor 3-4 Jahren mir nicht bildlich vorstellen können, dass ein Mensch so viel Geld verdienen kann. Ja, sprich, da habe ich mich mit meinem Denken schon blockiert.
Ja.
Und wenn ich mich mit dem Gedanken schon nicht anfreunden kann, dann werde ich auch nie in der Lage sein, das auch richtig zu fordern und dann auch natürlich auch nie zu bekommen. Sprich, man muss sich bewusst machen, hey, es gibt da draußen Menschen, die verdienen das. Das heißt jetzt schon mal, dass es nicht unrealistisch ist. Und jetzt muss ich ja gucken, was kann ich machen, ja, aus meiner eigenen Macht hinaus, ja, heraus. Was kann ich machen, damit ich auch dahin komme? Und das habe ich mir damals als Werkzeugmechaniker, habe ich erklärt, als Ziel gesetzt. Und ich bin da hingekommen, ohne jetzt groß die Welt zu verändern, ja. Das Wissen liegt vor. Jetzt muss ich natürlich wieder hergehen und wirklich daran arbeiten. Und auch das liegt in meiner eigenen Hand, dass ich die Dinge tue, die ich dafür tun muss. Und das sind ja meistens keine Geheimnisse, sind wir mal ehrlich. Die meisten Menschen wissen doch, was sie tun müssen, um erfolgreicher zu sein auf der Arbeit. Das ist, wenn der Chef jetzt mit einer Aufgabe kommt, ja, hey, ich brauche hier dringend Unterstützung, wer macht das? Ich weiß doch in dem Moment, hey, wenn ich mich jetzt strecke, könnte ich Pluspunkte sammeln.
Ja.
Und ja, natürlich ist das unangenehm in dem Moment. Und ich versuche da eher bequem zu bleiben. Aber genau das ist der Punkt. Wenn ich in den Momenten die Initiative ergreife und sage, ja, das ist jetzt ein Moment, an dem ich wachsen kann und ich habe Angst davor, aber die Angst ist normal. Ich nehme mich jetzt der Angst an, weil ich weiß, dass genau dann die Dinge im Leben passieren, die mich nach vorne bringen. Und so komme ich dann auch tatsächlich dahin.
Ja, sehr guter Punkt. Jetzt hast du schon mehrmals darüber gesprochen, dass wenn ich eine Gehaltserhöhung will, dass ich natürlich auch bereit sein muss, mehr zu leisten als das, was in meinem Arbeitsvertrag dargestellt wird. Hast du denn darüber hinaus mal völlig abseits meines alltäglichen Berufslebens auch weitere Tipps, wie ich mich persönlich immer besser positionieren, weiterbilden kann, damit ich eben auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wachsen und reifen kann? Gibt es da konkrete Handlungsempfehlungen, um vielleicht auch nebenberuflich mir gewisse Dinge anzueignen, die ich in ein so Verhandlungsgespräch noch mit hineinbringen kann?
ins Verhandlungsgespräch mit reinbringen. Ja,
also dass mir einfach noch mehr Selbstbewusstsein auch gibt.
Ja, okay. Ja, ich sag mal so, was ich immer sehr gerne mache, da habe ich auch eine spannende Folge aufgenommen, die sehr gut ankommt, die nennt sich bei mir Ohne Visionen keine Millionen. Und da erkläre ich, wie ich im Prinzip mir immer wieder regelmäßig Zeit nehme, mir zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin im Leben. Im Leben konkret, also nicht nur, wie du sagst, im Gehalt und im Job, sondern das ist ein Bestandteil, aber wo möchte ich grundsätzlich hin? Und dann mache ich mir da wirklich sehr konkrete Vorstellungen, wirklich sehr konkrete. Und überlege mir so, okay, hier habe ich jetzt, momentan stehe ich hier, ist, wo es ist, und dann gucke ich, wo es das soll. Mhm. Und dann überlege ich mir, wo fehlen mir Kenntnisse, Wissen. Um ein konkretes Beispiel zu nehmen, ich möchte der beste Vater werden, der ich werden kann. Mhm. So, ich habe ja jetzt auch ein Kind, wird jetzt bald 2 Jahre alt, und das ist ja ein Thema, wo mich beschäftigt, und das Thema ist mir so wichtig, dass ich es nicht dem Zufall überlassen möchte. Mhm. Dann überlege ich mir, okay, wie kann ich das machen, oder wo, das ist ein Bereich, wo mir Wissen fehlt. Also muss ich hier was tun.
Okay.
Was muss ich konkret tun? Okay, ich muss lernen, wie funktioniert Erziehung, wie funktioniert dies, das, alles, was mit der Erziehung zu tun hat. Und dann fange ich an, mich da konkret darauf hinzuarbeiten, ja, dass ich dann ein Buch mir, dass ich Vorträge anhöre, ein Buch lese und so weiter. Und das mache ich mit unterschiedlichen Lebensbereichen. Angenommen, ich will eine Führungskraft werden. Dann überlege ich mir, okay, eine Führungskraft muss führen können. Was gehört da alles dazu? Ah ja, der muss auch rhetorisch begabt sein. Der muss auch, sprich, da filter ich raus, welche Bereiche muss ich eigentlich arbeiten.
Okay.
Und dann mache ich das auch konkret. Mhm. Lese ein Buch über das, bilde mich in dem Bereich weiter und so weiter. Und dann ist es so, wenn ich das kontinuierlich mache, und das hast du ja auch damals, haben wir ja auch thematisiert, Ich tue mir einen extremen, hast du ja auch in deinem Buch super geschrieben, ich tue mir da einen Vorsprung eigentlich erarbeiten.
Wissensvorsprung.
Ja. Wir wissen, wie viele Menschen, der durchschnittliche Mensch, der arbeitet eigentlich gar nicht mehr an sich weiter nach der Schule. Mhm. Und wenn ich das kontinuierlich mache, ich sage immer, man wird eine Maschine.
Ja.
Und dann im Vergleich zu den anderen, das ist auch eine Möglichkeit und eigentlich die einzige Möglichkeit, aktiv seinen Marktwert zu erhöhen, sich zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten anzugewöhnen und zu anzueignen. Und wenn ich das mache, jetzt angenommen, ich habe jetzt über Erziehung gelesen, und durch dieses Thema Erziehung ist mir erst klar geworden, wie wichtig das Thema Glaubenssätze sind, weil es dort ja eigentlich beginnt.
Ja.
Und dann höre ich, ah ja, okay. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, was ich meinem Kind mitgebe.
Ja.
Und dann plötzlich ist mir klar geworden, hey, ich habe selber voll viele blockierende Glaubenssätze.
Mhm.
In Bezug auf mein Gehalt unter anderem.
Ja.
Sprich, du musst nur bereit sein, dich grundsätzlich weiterzuentwickeln, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und dann passiert, das ist schon fast schon mysteriös, dein Gehirn sucht genau das daraus, was du in dem Moment brauchst, auch für andere Bereiche.
Sehr cool. Ja, lieber Borat, wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier dran, und es ist ein mega spannendes Thema. Auch für mich viele, viele Dinge neu gewesen. Mal abgesehen von deinem Podcast, also für die Zuhörer jetzt, die sagen, da waren so viele Hacks dabei, die können sich natürlich einerseits mit deinem Podcast beschäftigen. Du hast mittlerweile wie viele Folgen online geschaltet?
Jetzt sind wir bei 37.
37 Folgen. Aber darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten. Hast du einen YouTube-Kanal, hast du ein PDF? Wie können die Zuhörer, wenn sie sich mit dieser Thematik weiterhin beschäftigen können, noch mehr Content von dir generieren?
Ja, also ich habe, wie gesagt, den Podcast, dann bin ich auf Facebook.
Mhm.
YouTube-Kanal gibt's auch.
Ja.
Und dann habe ich im Moment eine Checkliste, weil viele Leute mir immer sagen, hey, so wie du auch gesagt hast, was sind eigentlich die konkreten Schritte zu einer Gehaltserhöhung und wie kann ich das für mich abhaken? Habe ich extra eine Checkliste aufbereitet. Das sind 7 Grobpunkte und darunter noch einzelne Unterschritte, damit ich tatsächlich super vorbereitet bin, damit ich genau dahin gehe mit allem, was ich habe und dann auch tatsächlich den Chef überzeuge. Das können wir wahrscheinlich unten dann verlinken.
Genau.
Ansonsten, wie gesagt, einfach auf Facebook, YouTube, Burak Kallmann oder Gehaltsbooster, da kommt man, findet man mich recht schnell.
Ja, wir packen natürlich alles unten in die Shownotes mit rein. Letzte Frage an dich. 3 konkrete Tipps für meine Podcast-Community, wie sie auf jeden Fall ihre eigene Gehaltserhöhung bei ihrem Arbeitgeber durchsetzen.
Okay, erster Tipp, ganz wichtig. Begrenzt bitte das Thema Gehalt nicht nur auf das Gespräch selbst, sondern versucht das als ganzheitliches Ziel zu betrachten, ja, ein besserer Angestellter zu werden und sich entsprechend vorzubereiten, zu überlegen, was kann ich verlangen und so weiter. Beschäftigt euch schon lange vor dem Gespräch mit dem Thema Gehalt. Zweiter Tipp, macht euch vertraut mit Verhandlungstechniken. Weil viele gehen da sehr blauäugig rein und versuchen dann, sind dann überrascht, weil was sie nicht wissen ist, dass Vorgesetzte ja auch geschult werden.
Ja.
In den ganzen, zu den ganzen Führungskräfteprogrammen, ja, ich bin auch schon einige durchgelaufen, da gehört das auch mit dazu, dass man auf diese Gespräche vorbereitet wird.
Absolut, ja.
Und das Erste, was die da beigebracht bekommen, und das ist überhaupt, muss man mal verstehen, ja, erstmal hart bleiben, um zu sehen, wie ernst der das überhaupt meint.
Ja.
Und der Witz ist, die meisten fallen dann um, gehen raus. Der Chef wäre eigentlich grundsätzlich bereit, der wollte nur mal sehen, wie ernst du das meinst und du bist, da hast dort schon verloren.
Ja. Hast du denn spontan zu dem Thema Verhandlungstechniken einen Buchtipp?
Ja, meins. Nee, also es gibt unterschiedliche Verhandlungstipps zu Verhandlungstechniken. Eine, die mir sehr gut gefällt, also die ist von Robert Cialdini, Persuasion, aber das ist sehr allgemein, also nicht auf, da geht es um Überzeugen konkret, wie man Menschen überzeugt. Aber ich habe tausende Bücher gelesen und habe jetzt das alles umgemünzt und alles, was ich ausprobiert habe, habe ich jetzt, und damit Erfolge verzeichnet habe, habe ich extra jetzt, ist mein eigenes Buch, haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, bin ich gerade dabei zu erstellen. Das ist auch schon momentan im Lektorat.
Okay.
Bedeutet, ich weiß jetzt nicht, wann das rauskommt. Vielleicht ist es da schon zu dem Zeitpunkt schon erhältlich. Dann können wir es gegebenenfalls verlinken.
Ja.
Mir war es halt wichtig, dass es das Thema Ängste, Zweifel, Glaubenssätze behandelt, weil das in keinem Verhandlungsratgeber angeführt wird und das aber so erfolgsentscheidend ist. Das habe ich einfach aus der Zusammenarbeit mit meinen Klienten rausgestellt. Dann habe ich natürlich, wie man sich darauf vorbereitet, was da alles dazugehört. Und dann habe ich 7 konkrete Verhandlungstechniken, die man super einsetzen kann mit konkreten Beispielformulierungen, zig Varianten, damit jeder das auch sofort für sich einsetzen kann.
Sehr cool. Okay. Und letzter Tipp?
Letzter Tipp ist, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, das nicht als selbstverständlich zu betrachten, was man macht, ja. Und da wirklich nochmal sich Gedanken drüber zu machen, dass man nicht das bekommt, was man verdient, sondern das, was man verhandelt und wenn man sich nicht verkauft, dass man sich dafür schenkt.
Sehr cool. Lieber Burak, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht. Wir packen natürlich alle weiteren Infos und eben vielleicht auch den Link für das Buch unten in die Shownotes. Und ja, ich bin absolut sicher, dass da einiges Nützliches an Content für meine Podcast-Community mit dabei war. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja, danke nochmals für die Einladung. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und dann bis bald.
Ciao.
Good morning. This is your wake-up call.
Okay. Das war der zweite Teil meines Interviews mit dem Gehaltsbooster Burak Kallmann. Sämtliche Informationen über ihn, über seinen Podcast, über seine Dienstleistung, sein Coaching, sein Training und so weiter findest du natürlich wie immer unten in den Shownotes. Und ja, sollte dir diese Folge gefallen haben, sollte dir dieser Podcast gefallen, dann freue ich mich natürlich immer über eine 5-Sterne-Bewertung und das eine oder andere Kommentar dazu. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche, grandiose neue Woche. Starte richtig durch und ja, was auch immer du noch zu tun hast, halt die Ohren steif. pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.